Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 26. März 2026, heute mit der neuen gedruckten Weltwoche und vielen Themen. Die Weltwoche bietet die größte Bandbreite an Perspektiven und Meinungen auf engstem Raum. Ich habe mal gesagt, wir haben die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Das ist eine steile Ansage, aber überzeugen Sie sich selbst auch in dieser Ausgabe vom Nahostkrieg bis zum Thema Ukraine, Kuba, unterschiedlichste Perspektiven. Wir setzen auf die Mündigkeit des Lesers, nicht auf Indoktrination. Wir wollen Ihnen nichts einhämmern. Und Sie wissen, Sie kennen ja, Sie sind ja vertraut mit unserem journalistischen Ansatz. Auch bei brenzligsten Ereignissen und sehr polarisierenden, die Menschen aufwühlenden Themen ist es unser Auftrag, immer wieder dagegen zu halten. Und wenn es da draußen sich die schwarzen Wolken verfinstern und verfestigen und verdichten und sich wieder eine Watte, wie eine Decke aus schwarzer Watte über den Horizont legt, punkto Irankrieg, dann ist es der Auftrag der Weltwoche, hier auch die Lichtblicke zu sehen und dagegen zu halten. Und im Moment ist dies ja der Fall, sind die Schwarzmaler im Übergewicht, haben sie Oberwasser, und deshalb erlaube ich mir hier immer wieder andere Akzente zu setzen, denn in der Weltwoche wird man nicht einfach in dem bestätigt, was man immer schon erwartet hat, sondern das ist auch disruptiver Journalismus für Leute, die eben ihren Horizont gerne erweitern und nicht einfach nur bestätigt werden wollen. Darum bekomme ich natürlich regelmäßig aufs Dach, auch von Ihnen, wenn mir entrüstete Leser schreiben, ja um Himmels Willen, was haben Sie jetzt da wieder für einen Unsinn erzählt, bei diesem oder bei jenem Sachverhalt, und das muss man doch ganz anders sehen, und genau so muss es sein, Rede und Gegenrede. Vor Kinderkrippen wird gewarnt, unsere Kleinen finden dort nicht die Geborgenheit, die sie brauchen, auch eine andere Sicht, eine Gegenargumentation, ein Kontrapunkt von unserer Autorin Daniela Niederberger. Brandmauern gibt's nicht nur in Deutschland, Brandmauern gibt's auch in der Schweiz. Dagegen die liberal-konservative Schweizerische Volkspartei, mittlerweile die wählerstärkste Partei der Schweiz, um die 30% landesweit, aber eben 70% sind dann da immer noch dagegen, und die verbünden sich natürlich von Mitte rechts bis links, zum Teil bis ganz links außen, gegen die Bürgerlichen, gegen die Rechtsbürgerlichen oder Rechtskonservativen, wie es vor allem in den deutschen Medien heißt. Aber das sind alles Kampfadjektive, die da einiges aussagen über die Journalisten, aber ziemlich wenig über die Phänomene, die sie eigentlich beschreiben wollen. Nein, die SVP ist eine liberal-konservative Partei und sie setzt sich vor allem dafür ein, jetzt mit einer Volksinitiative, ich habe in der Schweizer Ausgabe ausführlich darüber gesprochen, die Zuwanderung zu begrenzen. Denn auch in der Schweiz ist die Zuwanderung die Mutter fast aller Probleme, Kriminalität, Übernutzung der Infrastruktur, steigende Mieten, sinkender Wohlstand, Dichtestress, alle möglichen Dinge, die da entsprechend dann sich verschlechtern und akzentuieren. Die Zuwanderung in der Schweiz gewaltig. Unser Land wächst bevölkerungsmäßig 16 Mal mehr als Deutschland. 16 Mal mehr als Deutschland, obwohl wir weniger Raum zur Verfügung haben. Wir haben eine höhere Pro-Kopf-Zuwanderung, jetzt müssen Sie sich anschnallen, als die Vereinigten Staaten von Amerika und Australien. Und das stimmt einfach etwas nicht mehr. Ja, Zuwanderung ist ein Phänomen, seit der erste Höhlenbewohner aus seiner Höhle gekrochen ist. Da hat die Migrationsbewegung eingesetzt. Es gab immer Völkerwanderungen. Aber du kannst einfach diese organisierte Maßlosigkeit nicht tolerieren. Riesengefahr. In der Schweiz können wir mit Initiativen mit Referenden auf die Politik einwirken. In Deutschland sind sie machtlos. Da sitzen sie wie der Ölgötze am Berg und schauen ins Fernsehen, was da die Politiker erzählen. Und manchmal machen sie sogar das, was sie erzählen, aber meistens machen sie das Gegenteil. Und kein Wunder, haben da immer mehr Leute ein Gefühl der Ohnmacht, beziehungsweise fühlen sich nicht mehr abgeholt von diesen etablierten Machtverwaltungskartellen, die einfach schauen, dass es ihnen gut geht, während das Land vor die Hunde geht. Das sind so diese Abkoppelungsmechanismen, die langsam auch in Deutschland durchschaut werden. Ich habe gestern diesen Politwissenschaftler Philipp Mano erwähnt, der eben sagt, das Problem des Populismus, auch so ein Kampfbegriff, sind nicht die Populisten, sondern sind möglicherweise, man muss ja sehr vorsichtig sein in Deutschland, sonst wirst du sofort gecancelt, sind ja möglicherweise ein paar Fehlfunktionen in der liberalen Demokratie. Liberal, auch so ein Gaunerwort. Dort, wo liberal draufsteht, ist meistens die Unfreiheit drin. Und wir kommen dann auch noch auf die liberale Partei in Deutschland. Kurzum, die Kinderkrippen, die Brandmauer gegen die SVP gibt es auch. Khomeinis Feuer. Urs Gehriger, der schon oft im Iran war und aus langjähriger Erfahrung schöpft, analysiert die Revolution von 1979, ihre Bedeutung für heute und vor allem auch, was wir daraus lernen können über die Resilienz dieses Mullah-Regimes, das ja mutmaßlich, ich sage immer mutmaßlich, wissen Sie, ich maße mir hier keine Gewissheiten an, die ich nicht habe, die mutmaßlich von den Amerikanern und den Israelis unterschätzt wurden. Und ich habe volles Verständnis für all jene, die mir auch schreiben und sagen, ja, aber um Himmels Willen, das ist doch der überflüssigste, dümmste und grundloseste aller Kriege und die Israeli verfolgen einfach imperialistische Ziele und die Amerikaner mit ihrem Volltrottel Trump waren so blöd, sich in dieses Geschehen hineinziehen zu lassen. Vielleicht ist diese These nicht falsch. Vielleicht stimmt sie sogar. Aber bitte haben Sie Verständnis, ich kann aus meinem Kenntnisstand, der muss ja nicht absolut sein, kann ich mich dem jetzt nicht rückhaltlos anschließen. Aber ich habe für alle Israel-Kritiker ein paar Zitate mitgebracht, denn ich stehe auch gelegentlich in der Kritik als jemand, der zu viel Verständnis für Israel hat. Nun gut, in der Politik geht es darum, dass Staaten auf Bedrohung reagieren. Wir sehen das in Russland, Ukraine. Wenn der Westen glaubt, man kann die NATO immer näher an die russischen Grenzen bringen und dann auch noch auf diesem heiligen Gelände der russischen Staatsgründung, sozusagen dem Urterrain des Russischen, nämlich dort, wo die Kiewer Russ entstanden ist, damals im Mittelalter, nämlich wenn man die Ukraine hier einpacken will und aus dem Einflussbereich Russlands herausbrechen will, gewaltsam mit einer gegen Versprechungen und Zusagen verstoßenden NATO-Osterweiterung, muss man sich nicht wundern, wenn sich der Russe wehrt. Die Amerikaner machen es genau gleich, wenn die Chinesen und die Russen mit den Venezolanern das Öl unter sich aufteilen wollen. Dann sagen die Amerikaner, nein, das ist unsere Einflusssphäre. Ja, ist das völkerrechtlich in Ordnung? Ist das sozusagen der natürliche heilige Rechtsanspruch der Mächte? Nein, selbstverständlich nicht. Man kann auch sagen, das sei illegal, schlimm, unmoralisch. Aber es ist das Gesetz der Macht. Man kann das bedauern, aber man muss damit rechnen. Sonst bewegt man sich in der Stufe Luftschloss. Und jetzt eben all jene, die sagen also, Israel, wie kommt ihr eigentlich darauf, mit diesem Iran einen Krieg anzufangen? So argumentieren ja auch etwas die Professoren, die ich übrigens sehr schätze, John Mearsheimer und andere, die da sehr, sehr kritisch gegenüber Amerika und Israel sind. Und die verkennen eben meines Erachtens, blenden das aus, vor allem Mearsheimer, der ja immer wieder mit dieser existenziellen Bedrohung kommt. Der sagt, die NATO-Ostexpansion ist aus russischer Sicht eine existenzielle Bedrohung. Und ich gebe ihm da recht, ich sehe das auch so. Aber wenn man jetzt als gleicher John Mearsheimer sagt, ja, aber Israel hat jetzt überhaupt keinen Grund, Iran anzugreifen, dann wird meines Erachtens hier eben schon gegen die Fakten eine existenzielle Bedrohung ausgeblendet. Und ich bringe Ihnen hier einfach mal ein paar Zitate aus den letzten 50 Jahren. Und das sind Worte, das sind Aussagen, die gemacht worden sind von Staatsführern und hohen Militärs des Iran gegenüber Israel. Und Sie können ja dann aufgrund von dem beurteilen, ob Sie, wenn das gegen Sie ausgesprochen wird, ob Sie sich jetzt da komfortabel fühlen würden, ob sie zum Beispiel kein Problem hätten, wenn die Leute, die so etwas sagen, dann auch noch irgendwann eine Atombombe haben, die sie problemlos auf ihr Land werfen können. Und das braucht dann nur eine Atombombe bei der Größe Israels oder vielleicht zwei und dann ist das Land weg. Ob man das eine, sagen wir einmal, vertrauensbildende Maßnahme als das empfinden würde, das ist dann noch eine ganz andere Frage, die Sie ja dann vielleicht beantworten können. Ayatollah Ruhollah Khomeini, Gründer der Islamischen Republik, hat Folgendes gesagt. Israel muss aus den Geschichtsbüchern getilgt werden, oft auch übersetzt als muss von der Landkarte radiert werden. Dieser Satz wurde einer der zentralen Parolen der Revolution. Israel ist ein Krebsgeschwür. Da ist der Vergleich geprägt worden, Israels mit einem bösartigen Tumor, der operativ entfernt werden müsse, um die Region zu heilen. Das ist Ayatollah Khomeini. Dann Ayatollah Ali Khamenei, religiöses Oberhaupt seit 1989, jetzt ausgeschaltet, liquidiert, ermordet in diesem Krieg durch einen Bombenangriff. Die 25-Jahre-Prognose von 2015. Nach dem Abschluss des Atomabkommens sagte er, ich sage euch, ihr werdet die nächsten 25 Jahre nicht erleben, so Gott will, wird es in 25 Jahren nichts mehr geben, was man das zionistische Regime nennt. In Teheran wurde daraufhin sogar eine digitale Countdown-Uhr installiert. Dann 2013, der tollwütige Hund. Khamenei bezeichnete Israel während einer Rede vor der Basij-Miliz als tollwütigen Hund der Region, dessen Anführer es nicht verdienten Menschen genannt zu werden. Die Endlösung 2020. Auf seiner Website wurde ein Poster mit dem Titel «Palästina wird frei sein, die Endlösung, Widerstand bis zum Referendum» veröffentlicht. Die Verwendung des Begriffs «Endlösung, Final Solution» löste weltweit Empörung und Vorwürfe des Antisemitismus aus. Dann haben wir Mahmoud Ahmadinejad, Präsident 2005 bis 2013. Holocaust-Leugnung. Er bezeichnete den Holocaust mehrfach als Mythos und eine erfundene Legende, die als Vorwand für die Gründung Israels missbraucht worden sei. Von der Landkarte auslöschen 2005 bei einer Konferenz mit dem Titel «Die Welt ohne Zionismus» zitierte er Khomeini und forderte, dass Israel vom Blatt der Zeit verschwinden müsse. Die Übersetzung von der Landkarte auslöschen dominierte daraufhin die westlichen Schlagzeilen. Und es gibt da ja auch einen Übersetzungsstreit. Was ist da genau gemeint? Das Land oder das Regime, die Regierung? Ja, es ist eine demokratisch gewählte Regierung, auch wenn die gemeint sein müsste. Wenn jetzt Ahmadinejad gesagt hätte, dieses Besatzungsregime in Bern müsse von der Landkarte gelöscht werden, würde ich mich als Schweizer in meiner demokratischen Existenz durchaus bedroht fühlen. Dann die militärische Führung, die Generäle der Revolutionsgarden. General Hossein Salami erklärte 2019, wir haben die Kapazitäten geschaffen, um das betrügerische zionistische Regime von der Landkarte zu tilgen. In der ersten Phase muss Israel vernichtet werden. General Abbas Nil-Forushan, er drohte 2019 damit, dass von Israel im Falle eines Krieges nichts übrig bleiben wird, womit man die Trümmer in das Mittelmeer fegen könnte. Natürlich, jetzt gibt es dann die Iran-Exegeten und Deuter, die sagen, ja, das ist ja nur innenpolitische Stimmungsmache, das ist verbale Wichtigtuerei. Aber wenn dann eben gleichzeitig klipp und klar die gleichen Leute Kräfte, militärische, bewaffnete Gruppen unterstützen, ich verwende jetzt mal den Kampfbegriff Terroristen nicht, die dann eben diese Parolen mit Angriffen in die Tat umsetzen, und zwar am helllichten Tage, siehe Hamas-Massaker, dann ist es vielleicht nachvollziehbar, dass man es in Israel nicht unbedingt als eine besonders erfreuliche Perspektive empfindet, wenn die Leute, die so etwas sagen, eben solche Bomben und ballistischen Missile in ihrer Hand haben. Rechtfertigt das einen Krieg? Beglaubigt das einen Krieg? Nein, natürlich nicht. Das ist dann eine schwerwiegende Entscheidung, die natürlich auch gegen die Staatsführung Israels und gegen das Land ausschlagen kann, die natürlich die Resultate produzieren kann, die man gerade nicht will. Wenn jetzt dieser Iran sich durchsetzt mit der Sperrung von Straße von Hormuz, ist das ein gewaltiger strategischer Sieg, selbstverständlich, für die Mullahs. Sie werden dann auch alles daran setzen, diese Nuklearwaffen zu bekommen, die Israel hat. Das ist natürlich dann der Vorwurf der Doppelmoral. Aber man muss einfach diese existenzielle Dimension, die Rhetorik, die wird mir etwas zu stark weggewischt, jetzt auch von skeptischen Autoren, die wir hier interviewt haben, beispielsweise Jacques Beau, aber die sehen das halt anders, ist ja auch okay. Aber das sind für mich dann doch Fakten, die man berücksichtigen muss zum Verständnis, noch nicht zur Rechtfertigung, zum Verständnis einer Situation. War es das mit der FDP? Die Partei hat ihre alte Rolle verloren, auch wegen der Schwäche der Volksparteien, aber Deutschland braucht weiter liberale Politik. Das sind die Nachrufe jetzt schon fast auf die Freisinnigen in Deutschland. Es gibt eigentlich eine neue FDP in Deutschland. Und die heißt AfD, eine liberal-konservative Partei. Die FDP hat immer das Problem, dass sie etwas eine, aus meiner Sicht betrachtet, ein Kopf ohne Unterleib, eine zwar auf dem Reißbrett eben liberale Partei, die sich dann allerdings auch zu sehr mit den Zeitgeistthemen verbündet hat, zum Teil rhetorisch sehr scharf, aber dann in der praktischen Umsetzung butterweich, vor allem auch Christian Lindner, der ja als grosser Oppositioneller Wahlkampf gemacht hat, in die Regierung ein schönes Resultat eingefahren hat, aber dann in der Regierung fast überangepasst, chameleonartig sich rot-grün einfärbte. Und das hat natürlich die Glaubwürdigkeit der FDP massiv zerstört. Also er ist im Grunde einer der Totengräber jetzt der heutigen Situation. Christian Dürr, sein Nachfolger, versuchte das irgendwie auszulöffeln, auszubaden. Aber interessant, Christian Lindner hat sich dann noch rechtzeitig vom Acker gemacht und kann sich jetzt auch nach wie vor profilieren in der Öffentlichkeit. Aber er ist schon einer, der natürlich diesen Glaubwürdigkeitsverlust am Ende des Tages verantwortet. Und ein Grund besteht eben darin, dass die FDP, vielleicht von Politikern wie damals Möllemann, wobei ich ihn nicht so genau studiert habe, aber das ist so mein Eindruck, meine Ferndiagnose, dass er das versuchte, eine eben liberal-konservative Partei zu machen, die ähnlich wie die AfD, und es gibt ja auch solche Stimmen in der FDP, die sich mit der Europäischen Union kritisch auseinandersetzen, Zuwanderung, die dann eben die nationalen Interessen Deutschlands nationalliberal gewissermaßen stärker in den Fokus gerückt haben. Aber diese Stimmen hatten es immer schwer, die wurden dann etwas in den Hintergrund gedrängt und so blieb eben die FDP eine Partei, die zwar auf intellektueller Stufe den Liberalismus zelebrierte und so auch sehr viele Leute ansprechen konnte, nach wie vor, aber es fehlt dann eben der Unterleib, es fehlt sozusagen die Verwurzelung, die Bodenständigkeit. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert ein Eindruck, den ich da aus der Schweiz habe. Krieg in Ost, so leicht lassen sich Kriege nicht beenden. Aus dem Umfeld von Trump hören wir, dass er sehr schnell jetzt aussteigen möchte und aber nach Wegen sucht, dies glaubwürdig zu tun. Man darf Trump nie unterschätzen. Ich sage einfach, vor 2,5 Jahren, 3 Jahren lag der Mann am Boden. Keiner hätte mehr einen Pfifferling auf ihn gewettet. Sowohl die Mullahs wie auch Trump haben eine größere Resilienz, als man sie vielleicht ihnen zutraut. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass er hier eine Exit-Strategie findet. Und mein Rat besteht darin, dass wir in Europa, Deutschland, Schweiz, Österreich, anstatt uns jetzt zu laben und zu ergötzen an den tatsächlichen oder vermeintlichen Dummheiten des amerikanischen Präsidenten, sollten wir uns vielleicht mal mit der Frage befassen, was dieser Krieg und die weltwirtschaftlichen Konsequenzen dieses Krieges für Europa bedeuten. Und wenn da natürlich mit dieser Konfrontationspolitik gegenüber Russland gegen den Willen der Amerikaner weitergemacht wird, wenn man da einfach, als gäbe es kein Morgen, abstruse, weltfremde Ziele verfolgt, nämlich die Russen militärisch jetzt aus der Ukraine vertreiben zu wollen und damit quasi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf russisches Öl und Gas zu verzichten, dann können sie ganz Deutschland mit Windrädern zupflastern, sie können den Wald, den deutschen Wald, durch einen Wald von Windrädern ersetzen und Solarzellen und sie werden das nicht substituieren können, ganz abgesehen davon, dass dann niemand mehr in Deutschland leben möchte. Also hier ist eine dringende Rückkehr zur Realität gefordert, aber nach wie vor ist es halt bequemer, sich an den Amerikanern und den Israelis die Schuhe abzuputzen und sich in irgendwelche Diskussionen zu versteigen, wer jetzt da das Völkerrecht stärker gebrochen hat. Putin, Israel, Trump. Natürlich, man kann bis zum eigenen Untergang kann man diesem Moralismus frönen. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin kein Gegner von Regeln. Ich bin kein Gegner von Idealen wie dem Völkerrecht und dass man versuchen sollte, die Gesetze des Dschungels einzuhegen. Das würde ich mir auch wünschen. Aber wir müssen gleichzeitig auch die Realität in Betracht ziehen. Das ist keine Rechtfertigung der Realität, ist keine Rechtfertigung Putins, Netanjahus oder der Bärte in Teheran. Es ist einfach der Versuch, etwas wegzukommen von dieser verbarrikadierten, verbetonierten Moralistensicht. Und die iranischen Mullahs und die Militärsprecher, die machen sich jetzt natürlich massiv lustig über Trump und sie haben die Lacher da auf ihrer Seite. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe einfach Mühe, jetzt hier mitzulachen und mich zu freuen, dass es den Amerikanern und den Israelis schlecht läuft. Ja, es ist die Möglichkeit da, dass die sich gewaltig verkalkuliert haben. Aber man neigt jetzt schon wieder dazu, hier ins Extrem zu verfallen, vorschnelle Urteile zu treffen auf der Grundlage von nur sehr dürftiger Faktenkenntnis. Und deshalb ein bisschen Zurückhaltung. Und verzeihen Sie, mir fehlt einfach da wirklich die Sympathie für dieses Regime, das Todesurteile gegen Schriftsteller ausspricht. Und zwar das nicht zurücknimmt, sondern über Jahre und Jahrzehnte und auch dokumentiert, dass es einen anderen Staat einfach vernichten will. Das wird zu stark momentan in dieser ganzen Empörungswelle zurückgedrängt. Darum erlaube ich mir, das hier in aller Deutlichkeit hervorzustreichen. Bitte widersprechen Sie mir. Zelensky, USA knüpfen Sicherheitsgarantie an Ukraine-Rückzug aus dem Donbass. Das sind die Einigungen. Da ist sich eben Trump und Putin haben sie sich verständigt, dass das Ziel sein muss und die Europäer sperren sich dagegen. Die Frage ist, wie lange noch dies der Fall sein wird. In Deutschland läuft eine Reformdebatte, über die die Bild-Zeitung groß berichtet. Man hat jetzt gemerkt, nach Rheinland-Pfalz, es muss etwas passieren. Vizekanzler Klingbeil soll Merz da die Hand gereicht haben. Nun, ob das noch genügt, um das Vertrauen in diese Regierung zurückzubringen? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich kann es aus der Schweiz heraus nicht beantworten. Derweil sind 67 Maßnahmen und 8 Milliarden Euro von der Regierung verabschiedet worden, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. 2000 neue Windräder zur Stromerzeugung. 6,5 Millionen Tonnen CO2 sollen eingespart werden. Mit 3 Milliarden Euro soll der Kauf von bis zu 800.000 E-Autos gefördert werden. Auch das ist jetzt wieder so ein typisch deutsches Brechstangenmodell. Auf Teufel komm raus, muss jetzt diese grüne Wende, von der sich ja alle verabschieden. Trump spricht vom grünen Hoax, von der mutwilligen Zerstörung der Industrie. Aber nein, das muss jetzt durchgezogen werden. Gleichzeitig gibt es aber auch Organisationen, die sagen, man mache neue Kernkraftwerke. In der Schweiz läuft sie auch in diese Diskussionen. Dann der Irankrieg, das kann natürlich schon auch weltpolitisch jetzt Verwerfungen geben. Wir lesen in der Financial Times, dass Russland Drohnen an den Iran schickt. Es ist wichtig, dass hier, und wenn das stimmt, dass Trump sich zurückziehen will, dass dieses Kriegsgeschehen eingedämmt und nicht ausgeweitet wird. Hoffen wir, dass das gelingt. Trump erzählt, das berichtet eben das Wall Street Journal, dass er diesen Krieg möglichst bald beenden werde, soweit amerikanische Medien. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.